Salut zusammen.
Ciao zusammen, es ist Scala. Zeit, der 26. Oktober.
Nein, Zeit. Was? 5:12.
Also 25. Ja, gut. Im Studio sind frisch aus den Ferien zurück Marina an der Technik und Stella und ein bisschen ferienreif, der Jürgen und Claudia.
Also, wie gesagt, da gibt es heute wieder ganz gute Musik. Und nachher daneben drei grössere Beiträge. Zum Ersten möchte ich schnell einen Satz französisch vorlesen. «Je suis très bien, avec beaucoup de courage, j'ai parfaitement organisé la journée avec l'étude, la lecture, la gymnastique, l'écriture, etc. Et la seule chose qu'ils obtiennent, c'est l'augmentation du moral et la réaffirmation de mes idées et convictions.» Geschrieben ist das Wort von Milagros Cavaliero, wo seit dem 3. Oktober mit ihrer Genossin im Frauenknast von Fleury-Mérogis im Hungerstreik ist. Über sie, also die zwei Frauen und ihren Streik, hören wir nach dem ersten Beitrag von dir, Claudia.
Ja, über einen Auslieferungsentscheid vom holländischen Gericht, wo zwei ihrer Genossen die Engländer ausliefern.
Und also jetzt wollen wir, je nachdem, wie es mit der Zeit reicht und ob man das Gefühl hat, es sei besser noch ein bisschen mehr Musik oder ein bisschen weniger, wollen wir noch ein Projekt für eine deutsche Gefangenenzeitung vorstellen.
Ja, also das Projekt gibt es schon, die Gefangenenzeitung.
Ja.
Yeah.
Wie hat das Stück geheissen?
Hero Worship oder so etwas von den B-52er.
Hero Worship.
Eben.
Letzte Woche konnte man in der Zeitung lesen, dass das höchste holländische Gericht, der Hoge Raad, beschlossen hat, die beiden IRA-Genossen Brendan McFarlane und Sean Kelly an die Brits auszuliefern. Falls der Staatssekretär vom Justizministerium das Urteil bestätigt, wäre das erste Mal, wo ein europäisches Land IRA-Leute an Großbritannien ausliefert. Auslieferungen von anderen nordirischen Widerstandskämpfern hat es hingegen früher schon gegeben, nämlich von Angehörigen von der INLA, der Irish National Liberation Army. Zuerst jetzt aber zu dem neuen Fall von Holland. Der McFarlane und der Kelly sind im Januar 1986 in Amsterdam verhaftet worden, nach 2,5 Jahren an der frischen Luft. Sie waren nämlich bei diesem Massenausflug im September 1983 dabei gewesen, wo 38 IRA-Gefangene aus Lancash die Finke geklopft haben. Zwar sind dann ziemlich gleich 19 von diesen 38 wieder reingenommen worden, auch die vier, die sich im Fluss versteckt hatten und durch Schilfrohr geschnauft haben. Diese grosse Aktion hat dann die Brits ziemlich genervt. Lancash hat nämlich als der beste gesicherte Knast gelten. Vom technischen Standpunkt aus mag das ja gestummen haben. Aber da ist eben noch der vom Human Factor. Es braucht nämlich Menschen, um auch eine solche Knastmaschine machen zu laufen. Und bei dieser Menge Wachteln ist es halt möglich, dass der eine oder der andere zu einer guten Tat bereit ist. Aber die Mehrheit sind natürlich schon die Streiten, die sich mit ihrem Job identifizieren, die überzeugt sind, man könne die Revolution einsperren, um sie zu verhindern. Und ein paar von denen haben dann auch probiert, den Ausbruch zu verhindern. Einer, indem er seine eigene Karre in den Weg gestellt hat, damit die Gefangenen mit ihrem gekaperten Lastwagen nicht mehr durchs letzte Tor gekommen sind und zu Fuss weiter müssen. Dass der McFarlane und der Kelly, die beiden IRA-Genossen, die jetzt von Holland sollen an die Brits ausgeliefert werden, politische Gefangene sind, hat nicht einmal der Hoge Rat bestreiten. Die Auslieferung ist also nicht beschlossen worden wegen den Aktionen, wo sie die Brits dafür lebenslänglich einlochen wollten, sondern wegen dieser Flucht im 1983. Diese Flucht, das sei keine politische Tat gewesen. Aber wenn man schaut, was die jeweiligen Gerichte als politisches Delikt einstufen und was nicht, dann fällt dem auf, dass sie es immer mehr so drehen, dass es gar kein politisches Delikt mehr gibt und damit auch kein politisches Asyl mehr. Oder eben, wenn sie nicht drum herumkommen, dann suchen und finden sie etwas, das in ihren Augen nicht politisch ist und die Auslieferung rechtfertigt. Der holländische Gerichtshof bewegt sich mit seinem Entscheid ganz auf der Linie vom sogenannten europäischen Rechtsraum, der nichts anderes ist als die europäische Koordination und Zusammenarbeit in der Bekämpfung von revolutionären Widerstands- und Aufstandsbewegungen.
Singing the blues all day. Before
Das war Sam mit dem Stück «Midnight Train» von der Platte «Belfast Gypsies» mit dem Van Morrison. Als eines der wenigen Länder, die die Europäische Antiterrorkonvention aus dem 1977 nicht unterschrieben hat, hat Irland trotzdem im Frühling 1984 zum ersten Mal einen nordirischen Widerstandskämpfer, nämlich der Dominic McGlinchey von der INLA, der britischen Behörde als Messer geliefert. Und zwar in einer aberwitzigen Geschwindigkeit. Am Tag vor Verhaftung in Dublin hat eine erste Instanz die Auslieferung verweigert, ein paar Stunden später das oberste Gericht in einer Sondersitzung beschlossen und noch in der gleichen Nacht ist der McGlinchey nach Nordirland verfrachtet worden. Wahrscheinlich haben sie darum diesen Weg pressiert, weil der McGlinchey schon mal der Latten ist. Im 1982 hat es nämlich auch einen Auslieferungsbeschluss gegeben, wo aber nicht mehr durchgeführt werden konnte. Der McGlinchey ist ihn vorher abgekommen. Im gleichen Jahr wie Irland hat auch die Schweiz einen Militanten von der INLA an die Brits ausgeliefert, nämlich den 60-jährigen James Kerr. Der James Kerr wurde 1976 in Dublin verhaftet, konnte aber gleich darauf tauben und ist nachher jahrelang in Basel abgetaucht. Bis zu seiner Verhaftung im 1984. Die Verhaftung war kein Zufall, sondern auf Betriebe des französischen Geheimdienstes zustande gekommen, wo der Kerr als Drogenhändler bei der Basler Schmier denunziert hat. Es würde jetzt zu weit führen, genauer auf die Hintergründe einzugehen. Es gibt sich vielleicht ein anderes Mal Gelegenheit zu erzählen, was sich Frankreich schon alles geleistet hat und leistet im Zusammenhang mit nordirischen Befreiungsbewegungen. In Nordirland selber gehen die Armee und Schmier immer mehr dazu über, keine Gefangene mehr zu machen, sondern die Leute auf den Gast zu verfolgen und zu liquidieren. Im Observer vom 12. Oktober 1986 werden eine ganze Reihe von Fällen beschrieben, wo SAS-Killer in Zivil und mit Privatauto Mitglieder der IRA und der INLA gejagt und umgebracht haben. Seit dem 82 sind 34 Genossen von der IRA und der INLA auf diese Art umgelegt worden. Das ist sogar der Amnesty zu weit gegangen. Aber ihre Interventionen bei der britischen Regierung waren für nichts. Die weigert sich schlicht, die Liquidierungen zu untersuchen. Was nicht weiter verwunderlich ist, schliesslich hat sie sie ja selber angeordnet. Und wenn es trotzdem zu einer Untersuchung gekommen ist, wo einfach zu viele Augenzeugen herum waren, so sind die Anklagten Schmier freigesprochen worden. Wir haben jetzt wieder mal ein bisschen von Nordirland geredet, nicht nur, weil sich an der militärischen, polizeilichen und juristischen Unterdrückung von dem uralten Widerstand gegen die britische Besetzung einiges aufzeigen über die Entwicklung der Counterinsurgency in Europa, sondern auch, weil der Zeitkampf der republikanischen Bewegung in Nordirland hier bei uns viel weniger präsent ist als der von Widerstandsbewegungen weiter weg. Internationalismus könnte aber auch heissen, die Kämpfe, die seit Jahrzehnten in Europa laufen, zur Kenntnis zu nehmen, sich solidarisch dazu zu verhalten, davon zu reden, sie in die eigenen Aktivitäten einzubeziehen. Wie am nordirischen Befreiungskampf geht es auch am baskischen. Auch wenn der vielleicht in der letzten Zeit wieder ein bisschen näher gekommen ist, wegen der politischen Rockgruppe Cortatu, die nächsten Freitag in Zürich spielt. Aber es wäre halt noch gut, wenn nach dem Konzert mehr würde übrig bleiben, als einfach den Gang in die Plattenladen.
Das war von der Red Guitars Dive und jetzt kommt Peel.
Was?
Blue Water.
Public Image Limited Solitaire. Bevor ich mit meinem Beitrag anfange, möchte ich das Telefon durchgeben. Es ist 252 84 00 und es wäre gut, wenn es auch mal benutzt würde. Wir haben nämlich öfters hinter der Kritik gehört, dass unsere Beiträge zu Spanien und manchmal schon Frankreich nicht vollständig sind und so. Und dann fänden wir es einfach gut, dass es gerade in die Sendung Ihnen ergänzt würde, was wir hier vergessen. Vor 14 Tagen haben wir schon von Frankreich einen Beitrag gehabt. Patrick hat dann, uns angerufen und über den sogenannten Kriegszustand, den die Minister Pascua und Bandro ausgerufen haben oder angedroht haben, berichtet. Also wie der auf der Gasse, wenn man sich auf der Gasse bewegt, erlebt wird. Und ich möchte heute die andere Seite der Mauer darstellen, an dem Beispiel von den zwei Frauen, die im Hungerstreik sind. Die andere Seite der Mauer, was die Kriegserklärung betrifft, weil die ist im Knast auch wirksam. Die zwei Frauen heissen Manuela und Danilia und Milagros Cavaliero und sie am 10. Januar von diesem Jahr im Ostbahnhof zu Paris verhaftet worden, zusammen mit ihrem Genossen Enrique Cuadra. Angeblich haben sie Waffen und gefälschte Papiere aus einem Schliessfach dort holen. Sie gehören alle an PCR an. Zu ihrer Person haben ihre Genossen, die im Knast Soria gefangen, zusammengelegt und sich in der Comuna Carlos Marx organisiert haben, folgendes. Zum Enrique Cuadra. Er ist 36, geboren in Baracaldo in der Provinz Vizcaya. Wie sein Vater und sein Grossvater schon vor ihm, sind er Arbeiter an den Hochöfen der Altos Hornos de Vizcaya gewesen, wo er in den Arbeiterkämpfen teilgenommen hat und zum Kommunist geworden ist. Er habe mitgeholfen, die PCR in den wichtigsten baskischen Städten zu organisieren und sie 1979 in den Untergrund abgetaucht. Ein Jahr später ist er in Barcelona verhaftet und übel gefoltert worden und hat seither an verschiedenen Hungerstreiks teilgenommen, währenddem er von einem Knast in anderen weitergeschoben worden ist, von Carabanchel nach Santander, nach Basauri, Zamora, Herrera de la Mancha, Alcalá Meco und zuletzt nach Soria, wo er nachher letztes Jahr freigekommen ist. Bald nach seiner Freilassung ist er erneut abgetaucht, um seine Arbeit weiterzuführen. Die Manuela und Danilia ist ebenfalls 36-jährig. Sie ist eine Andalusierin aus der Provinz Sevilla. Sie hat früher als Sekretärin geschafft, ist von ärmlichen Verhältnissen hergekommen und hat sich irgendwie recht hart müssen das Leben verdienen und ist an der PCR schon sehr früh beigetreten. 1974 nämlich ist sie bereits das erste Mal in die Legalität gegangen und 2 Jahre darauf verhaftet worden. Nach ihrer Freilassung hat sie mitgeholfen, der Socorro Rojo, die Rote Hilfe, von Spanien aufzubauen, hat sich dort sehr stark engagiert und ist nach ihrer neueren Verhaftung 1979, wo man sie außerdem vor ihrer 4-jährigen Tochter zur Unkenntlichkeit zusammengeschlagen hat, ist zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die hat sie in Jeserias durchgestanden, ist ebenfalls letztes Jahr rausgekommen und ebenfalls sehr bald in die Legalität wiedergegangen, um weiterzumachen. Die Milagros Cavaliero ist 26, sie ist Medizinerin aus dem Madrider Quartier Quintana. Dort hat sie ihre politische Arbeit angefangen, aus dem Grund, weil eines von ihren Eltern wegen Mitgliedschaft bei der Grappo ist reingenommen worden. Sie ist dann an einer Angehörigenorganisation der Gefangenen, an AFAPP, beigetreten und sehr aktiv gewesen. Nachdem der Juan Martín Luna 1982, das war einer der führenden Genossen von der Partei, und der ist in Barcelona von der politischen Polizei ermordet worden. Ich glaube, es war der erste politische Mord unter dem González. Dann ist sie selber abgetaucht, um ihren Kampf effektiver, wie sie gefunden hat, fortzuführen. Es handelt sich also um 3 Militanten mit einer sehr langen Erfahrung und einer langen Geschichte. Und die Geschichte hat sie alle in die Illegalität und schliesslich ins französische Exil geführt. Man kann auch annehmen, und es gibt Grund zu dieser Annahme, dass ihre Verhaftung aufgrund von einem Tipp von der spanischen Polizei an die französische Sonderpolizeistelle zustande gekommen ist. Das würde heute auch heissen, dass nach ihrer Verurteilung allen drinnen eine Ausweisung nach Spanien droht. Eventuell sogar auch vor einer Verurteilung. Es geht ja in der letzten Zeit immer sehr schnell, dass irgendwelche Leute direkt an die spanische Polizei ausgeliefert worden sind von den Franzosen. Gegenwärtig sind es aber noch die Franzosen selber, die alles daran setzen, die 3 Gefangenen zu zerstören. Das ist bei Milagros und bei Manuela das erste Mal mit sogenannten Ganzkörperkontrollen eingeführt worden. Die Kontrollen sind manchmal mehrmals am Tag durchgezogen worden, ohne jeden Grund. Die Frauen wehren sich von Anfang an immer wieder gegen die erniedrigende Behandlung. Das hat wahrscheinlich auch sehr viel mit ihrer spanischen Erfahrung zu tun. Das ist etwas, was die Gefangenen, die politischen Gefangenen jedenfalls, in Spanien niemals über sich gehen lassen. Und daran haben sie sich auf Frankreich gehalten, dass sie dort nicht mitmachen. Und die Durchsuchungen sind dort mit Gewalt vollzogen worden. Außerdem hat es jedes Mal nach einer Weigerung eine Disziplinarstrafe von 4 Tagen Bunker abgesetzt. Kaum sind sie aus dem Bunker gekommen, haben sie erneut untersucht werden und haben sich wieder geweigert, sind wieder für 4 Tage in den Bunker gekommen. So, dass es heute so aussieht, dass sie von 9 Monaten Knast bis jetzt mehr als die Hälfte im Bunker haben über sich müssen ergehen lassen. In diesem Bunker sind grauenhafte Verhältnisse, also ich rede hier von Fury Meroschi, sie waren beide dort, von der Frauenabteilung MAF. In diesen Bunkern sind grauenhafte Verhältnisse, es hat kein fließendes Wasser. Oben ist irgendwie so ein Dachfenster, das noch reinseicht. Und sie können sich nicht waschen, können die Kleider nicht wechseln, haben nichts zum Lesen und so weiter. Milagros ist außerdem die letzten Monate in völliger Isolation gewesen, weil sie einen Brief an die Commission Prison Repression von Paris geschickt hat. Das ist eine Knastgruppe, die probiert, die verschiedenen Informationen zu koordinieren und rauszuhauen. Und sie hat in diesem Brief ihre Haftbedingungen publik gemacht. Nach einem Stück Musik will ich euch aus diesem Brief die wichtigsten Ausschnitte vorlesen.
Person to talk to, someone who cared to love. Could it be you? Could it be you? Situation gets rough, then I start to panic. It's not enough. It's the habit of kid, you're sick. But darling, this is it. You can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see that stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad. You know what they're gonna say to you? They say it in America. They say it in Europe. They say it everywhere. They're gonna say, I hope you know that this will go down on your permanent record. Oh yeah. Well, don't get so distressed. I haven't mentioned that I'm impressed. We'll be right back.
Das war Kiss Off von der Violent Femmes. Und Gaudia liest euch jetzt den Brief von Milagros, vor.
Ich heiße Milagros Caballero und bin Mitglied der Grapo. Gegenwärtig bin ich in einer sehr kleinen Zelle, die ich mit zwei sozialen Gefangenen teile. Ich muss am Boden schlafen und werde daran gehindert, meine Arbeit und meine Studien auch nur ein bisschen organisiert zu betreiben. Man kann nicht sagen, dass hier körperlich gefoltert wird. Noch nicht. Hingegen wird die weiße Folter angewandt, eine fein ausgeklügelte psychologische Folter, die den Widerstand der Gefangenen brechen soll, um sie zu menschlichen Tieren zu machen, ohne Würde, ohne eigenen Willen, ohne Persönlichkeit. Sobald die Schwelle des Knasts überschritten ist, hörst du auf, eine Person zu sein, wirst du eine Nummer ohne alle Rechte. Sie hören nicht auf, es dir einzutrichtern. Alles läuft im Namen der Normen, im Namen der Hausordnung, und wenn du sie zu sehen verlangst, entdeckst du, dass es sie nicht gibt, dass man gerade dabei ist, sie zu aktualisieren. Kurz, wir sind der völligen Willkür der Wachtelinnen unterworfen. Die körperlichen Durchsuchungen sind dauernd angesagt, völlig grundlos. Wenn du ruhig in deiner Zelle sitzt, wenn du in den Hof gehst oder von ihm zurückkommst, wenn du Besuch von Angehörigen hast oder sogar Anwaltsbesuch. Die Wachtelinnen verlangen dann, dass du dich ausziehst, Kniebeugen machst. Und wenn du dich weigerst, wie ich es tue, stößt man dich in eine Zelle, nachdem man dich mit Gewalt ausgezogen hat. Die Ausstattung der Bunkerzelle ist darauf angelegt, dich völlig zu demütigen. Ein Nest ohne Decke, ein Lavabo, eine Toilette ohne Wasser, eine Lukarne. Kein persönlicher Gegenstand wird zugelassen. Weder Kleider, noch Bücher, noch Radioapparat. Und zur Krönung wirst du nach dem Rauskommen in eine andere Zelle verlegt, um zu verhindern, dass du dich je einigermaßen einrichten kannst. Obschon ich bloß für mich sprechen kann, ist die Lage von Manuela und Danilla ganz ähnlich. Obwohl wir auf richterliche Verfügung hin keinen Kontakt haben dürfen, sind wir uns einmal im Bunker begegnet. Beide hatten wir die Durchsuchung verweigert. Das Gefängnis soll die Gefangenen isolieren, zerstören, ihre Überzeugung verraten lassen. Aber mit uns läuft das nicht. Sie werden uns nicht unterwerfen, sie werden ihr Ziel nicht erreichen. Denn, was sie womöglich nicht wissen können, ist, dass von unserem Blickwinkel gesehen jeder Kampf und jeder Widerstand ein Sieg ist. Vom Augenblick an, wo wir beschlossen haben, aufrecht zu leben, gehen wir weiter. Und durch diese Überzeugung wird es ihnen nie gelingen, unser Lächeln zu brechen, unser Vertrauen in die Sache der Arbeiterinnen und Arbeiter, die Sache des Volkes und in uns selber zu zerschlagen. Einen herzlichen Kampfgruß. Wir werden gewinnen.
He wants her. He to be a lion to her land. You know he means to love her all he can. He wants to be a lion to her land. You know he means to love her all he can. He wants her. A rooster after a brood and hen. Watch out, man, he says you can run from this mailman. He wants her with all her frills. He wants her to give him thrills. He wants her. He wants her.
«He wants her» von der Joan Armatrading.
Der Brief von Milagros, den ihr gehört habt, ist von der Kommission Prison Repression in ihrem Infoblatt Bresch veröffentlicht und in der Pariser Region breit ausgestreut worden. Er ist nachher später nochmal gekommen, in einer neuen Knastzeitung, die alle 2 Monate rauskommt. Und Gaval heisst, Gaval Kurve, der Titel vermutlich übernommen von einem fantastischen Buch von Albertine Sarrazin, wo ihre Knastzeit dort beschreibt, sogar in mehreren Büchern. Das andere heisst «Der Astragal» und ist auf Deutsch auch erschienen. Ebenfalls die Knastzeit sieht sehr interessant aus und wir haben uns vorgenommen, die euch bei Gelegenheit vorstellen. In der letzten Nummer vom August zum Beispiel hat es so einen Schwerpunkt über Knastmedizin, der uns sehr interessant dünkt. Aber ich wollte jetzt nicht abschweifen und euch aufgrund von Informationen von Bresch Nummer 19 erzählen, wie es weitergegangen ist. Am 3. Oktober, also seit Manuela und Mia Milagros im Hungerstreik treten, gegen die erniedrigenden Durchsuchungen, gegen Bunker, gegen ihre Isolierung, gegen Zensur durch den Knast und durch den Untersuchungsrichter, gegen die ständige Belästigung von ihnen, haben sie ihre Forderungen gerichtet. Ebenso für die Erhaltung von ihrer Würde und von ihrem Recht, ihre Verteidigung gemeinsam vorzubereiten zu können. Heute sind Milagros und Manuela immer noch im Hungerstreik. Es ist der 24. Tag. Sie sind unterdessen nicht allein in ihrem Kampf geblieben. Während dem Wochenende vom 12. Oktober hat sich etwa ein Dutzend mitgefangene Frauen während 3 Tagen geweigert, zu essen zu fassen und damit ihre Solidarität mit den beiden auszudrücken. Am nächsten Wochenende waren es dann schon 20 gewesen, die während 5 Tagen nicht gegessen haben. 2 von ihnen haben sich sogar am Hungerstreik unbefristet angeschlossen. Ihre Begründung war, dass die masslosen Durchsuchungen, Belästigungen, Bunkerstrafen nicht nur Manuela und Milagros betreffen. Im Frauenhafthaus MAF von Fury Meroschi seien sie die Regel geworden, auch überall sonst. Seit ein paar Wochen werden die Körperkontrollen in allen Knästen der Pariser Region durchgezogen. Überall sind das gleiche Lied. Alle für den Bund abziehen, Knie beugen, Beine spreizen, den Arsch zeigen und so weiter. Aus dem Solidaritätsbrief der Mitgefangenen lesen wir nur einen Abschnitt, wo sie das begründen.
Angesichts dieser Lage haben wir, 20 Frauen aus der MAF, beschlossen, unsere Unterstützung durch einen Protestbrief an den Direktor auszudrücken. Unser Ziel ist, Mila und Manuela schnellstens aus dem Bunker herauszubringen, um ihre physische Zerstörung und diejenige ihrer Moral zu verhindern. Wir werden dafür alles tun, was wir bei unseren beschränkten Mitteln können. Es gibt keine Dreisternknäste, hier wie überall sind sie Todesfabriken. Wir werden uns wehren.
Vom 3. Oktober an sind unabhängig und einer nach dem anderen ebenfalls 4 Gefangene von Axel und Direkt in Hungerstreik getreten. Ihre Forderung hat sich gegen die Isolierung von ihrem Genossen Regie Schleicher gewendet. Die 3 anderen sind der Vincenzo Spano, Teriet Bess und der Claude Halfen. Sogenannte DPS, das heisst übersetzt speziell zu behandelnde Gefangene oder irgendwie speziell auffällige Gefangene, die in 3 Abteilungen vom Knast in Vren gehalten werden, haben sich mit ihnen solidarisiert und die Forderung ist nachher durchgesetzt worden. Die 2 Frauen, Milagros und Manuela, sind inzwischen in 2 verschiedenen Spitälern gelandet. Sie waren offenbar schon vor der Aufnahme des Hungerstreiks sehr erschöpft. Sie wollen aber weitermachen und es ist zu hoffen, dass die Solidarität von innen und die von draussen sich noch weiter ausbreiten können.
Sooner or later, she said she'd be my friend. Honest and faithful till the very end. Well, enough of that. I should have known that I ran away. She turned and smiled, said goodbye, and I ran out of the way. And then the year from Monday, everything I said came true.
she says, tough shit. Dead or alive, she wants you dead or alive. Dead or alive, she says.
Das ist von John Kelsey, Dead or Alive. Ich möchte euch jetzt noch die letzte Stellungnahme von Commission Prison Repression zusammenfassen. Die ist vom letzten Dienstag. Sie sagen dort drin, dass seit dem 16. März, also dem Regierungswechsel in Frankreich, der neue Justizminister Albin Chalandon alles dran gesetzt habe, Zerstörungs- und Vernichtungsvorkehrungen, wo schon von seinem Vorgänger Badin der sie getroffen wurde, weiter zu vervollkommnen und zu vollenden. Er habe angeblich politisches Statut herausgegeben, das sei aber das Papier nicht wert, was darauf geschrieben sei. Und es bringe vor allem den politischen Gefangenen eine Menge Privilegien wie Isolation, Bunker, Verlegungen, Zensur, Entsozialisierung und dauernde Belästigungen. Überdies sei beim Inhalt von dem Statut kein Zweifel mehr möglich, dass es früher oder später rauslaufen wird, Frankreich auf den Bau von Sonderknästen mit höchster Sicherheit für politische Gefangene. Sie sagen aber weiter, dass die Verhärtung von Knastpolitik nicht nur die politischen betreffe. Es sei eine weite Gesamtheit der französischen Gesellschaft, von jetzt an auf einen Knast den Kriegszustand angesagt. Nachdem er den Knast für die Regierung von diesem Land, Frankreich, zu ihrem Lieblingsmittel gemacht worden sei, sie führen auf als Beispiel für die Knastung von Drögler, Arbeitslager für Prédélinquants, das sind also diejenigen, die noch gar nicht straffällig geworden sind, Auffanglager für Einwandererinnen und so weiter. Seit der Entschluss gefallen sei, hat sich der Verknastungsapparat zu einem ausgeklügelten Mittel zur sozialen Ausmerzung verwandelt. Angesagt wurde, sei eine bisher Verschärfung von Strafen, Einschränkung von bedingten Entlassungsmöglichkeiten, Beschneidung von Strafaufschüben und vom Urlaubswesen, Sicherheitsverwahrung, Erhöhung des Strafmasses auf 30 Jahre. Sie ziehen daraus den Schluss, es werde nicht mehr es werde nicht mehr einfach gestraft, es werde versenkt und eliminiert. Aber die Reduktion vom Knast auf seine schlichte Eliminierungsfunktion, die früher nur in der Quartier de Haute Sécurité, in der berühmten QHS, so gelaufen sei, könne natürlich nichts anderes als verzweifelte Reaktionen der Gefangenen zur Folge haben. Denn die haben ja in Zukunft nicht mehr die geringsten Aussichten auf eine Änderung. Also führe die Entwicklung zwangsläufig zu einer Verallgemeinerung der Vorkehrungen zur verstärkten Sicherheit, zur Vernichtung. So würden die in der QHS ausprobierten Massnahmen wie hemmungslose Anwendung von Informatik und Elektronik, ausgeklügelte Entsozialisierungstechniken, sorgfältig geplante Erniedrigungen usw. in Zukunft das gesamte Verknastungssystem überschwemmen. Nach und nach bekommen alle Knäste den Standard von Sonderknästen. Nach und nach sind es nicht mehr nur die politischen oder als gefährlich bezeichneten Gefangenen, die zerstört werden sollen, sondern die grosse Mehrheit von allen Gefangenen. Der Kampf vor Milagros und vor Manuela sei also darum auch eine Botschaft voller Hoffnung für alle anderen Gefangenen, die wie sie unter Provokationen und Entwürdigungen aller Art betroffen sind. Die Forderungen nochmal vor Manuela und vor Milagros heissen gegen Bunker und gegen Isolierung, gegen die erniedrigende Durchsuchungen gegen jede Zensur von Briefen und Drucksachen für das Recht, mit anderen Gefangenen zusammenzukommen. Und jetzt als nächstes Stück von Nick Cave and the Bad Seeds, Muddy Water.
Nein, ist ein anderes.
So gut.
Get grown. She never go out on her own. She live way up on the avenue of trees. Why can't you walk in the cool night breeze?
Also das Stück hat geheissen «Ro, ro, Rosie» und ist von Van Morrison auf der Platte «TB Sheet».
Ah, du hast das Falsche verwünscht. Ja, «TB Sheet» zu hören. Gut, ich möchte euch jetzt noch die Adresse durchgeben von Gawal, von dieser zweimonatlichen Knastsitzung, die sich vermutlich würde lohnen. Zu abonnieren für die, die 100 Franc vorig haben. Ich glaube, für Gefangene wäre es noch viel billiger. Aber natürlich, es ist auf Französisch. Die Adresse heisst Gawal CDR, das heisst Centre Documentation Rebelle. Gross B, Gross P. Und jetzt kommen viele Zahlen, nämlich 771.